Herzlich willkommen zur 439. Folge des Sneakpods. Bevor wir uns jetzt gleich hier von dieser Bühne herunterzaubern, besprechen wir für euch den Film Prestige. Der Zauberer da drüben, das ist Robert Krüger.
Hallo. Und der Kerl, der meinen Trick klauen möchte, Stefan Giesbert.
Hallo. Ich hatte heute total die Ansagerstimme. Warum das eigentlich?
Weiß ich nicht. Ist doch schön. Ist doch gut.
Ich bin noch ein bisschen überdreht, glaube ich, einfach.
Ja, ja. Muss ja nicht.
Gut. Ja, ich habe noch keinen Alkohol getrunken heute. So. Prestige. Also wir waren nicht in der Sneak, muss ich zugeben. Du warst ja krank. Haben wir das letzte Woche in der Sendung thematisiert? Ich weiß gar
das
nicht
weiß
mehr.
Ich nicht, aber als ihr die aufgenommen habt, war ich schon krank. Deshalb war ich ja nicht in der Sendung.
Da ging es dir nicht so gut.
Nee, da lag ich so zitternd auf dem Sofa rum. Das war gar nicht gut.
Ja. Und am Mittwoch konntest du auch nicht, weil du warst die ganze Woche krank,
ja? Ja, ich war die ganze Woche krank geschrieben.
Aber wir haben einmal telefoniert, da klangst du nicht so gut, muss ich mal sagen.
Ja, nee, das war verlängertes Wochenende hier daheim gehabt, um die Wohnung fertig zu kriegen, um die Küche fertig zu bauen und so weiter. Und gewerkelt. Und dann haben wir zwischendurch auch Besuch bekommen und die Dame, die da kam, war so ein bisschen erkältet. Und der ganze Stress von dem ganzen Bauen und so, der hat dann wohl irgendwie die Immunkräfte runtergefahren. Und ich weiß noch, dass ich den einen Tag noch voll gearbeitet habe und den nächsten Tag, zack, aus, komplett weg. Also hat es mich irgendwie weggerissen. Jetzt geht's wieder.
Ja, sehr gut. Deswegen bist du wieder hier. Aber wir waren nicht in der Sneak zusammen. Das heißt, ich habe mich nicht alleine dahin getraut, weil diese Leute da und ich habe da so ein bisschen. Nee, stimmt nicht. Ich war in Wirklichkeit, war nämlich Jörg Meyer in Frankfurt und hat ein paar Cocktails gemacht. Und ja, das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Erzählen wir aber nachher in aller Länge. Du hast aber jedenfalls die Zeit im Krankenlager genutzt und hast dir den Film Prestige angeschaut. Erneut oder zum ersten Mal?
Zum ersten Mal. Ich kannte den noch nicht. Ich habe zwar ich hatte viel davon gehört. Klar, Christopher Nolan Film und halt so das große Ding vor den Batman Filmen, glaube ich, ne, zeitlich gesehen. Und ja, wo er das erste Mal oder zumindest das erste Mal so richtig groß mit Christian Bale zusammengearbeitet hat. Und ja, also Geschichte kurz zusammengefasst. Es geht um zwei Magier, die am Anfang ihrer Karriere noch bei einem anderen Magier gemeinsam als Helfer arbeiten, also sich durchaus kennen und dann langsam ihre Karrieren so ein bisschen aufbauen. Und aufgrund eines Unfalls, der passiert, bei dem einer der Magier seine Freundin oder Frau, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, verliert, entwickelt sich dann eine Feindschaft zwischen den beiden und man versucht ständig, sich gegenseitig die Shows zu sabotieren und vor allen Dingen immer rauszukriegen, wie macht der andere diesen Trick, wie macht der andere den Trick, kann ich ihm den irgendwie klauen, kann ich ihm den sabotieren, kann ich ihn irgendwie übertrumpfen und ja, also sind Illusionisten, also sie können jetzt nicht zaubern, nicht Magier im Sinne von Gandalf, sondern Magier im Sinne von David Copperfield quasi. Das Ganze spielt wieder in so einer, ja, ich weiß nicht, was es für eine Zeit ist, irgendwie Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen.
Ja.
Der elektrische Strom ist schon erfunden, aber eben noch was ganz Neues, was ganz Frisches, es wird dann auch noch eine Rolle spielen.
Damit kann man halt dann so viele Sachen machen, weil die Leute das eben noch alle nicht kennen.
Genau, also Nikola Tesla spielt eine Rolle im Film, gespielt übrigens von David Bowie, das passt ja jetzt dann irgendwie, wo er kürzlich von uns gegangen ist. Ich musste dann, als ich das im Abspann gelesen habe, nochmal zurückspulen und gucken, ob das wirklich David Bowie war. Und ja, wenn man es weiß, erkennt man ihn. Wenn man es nicht weiß, fand ich, geht er einem so durch. Also mit dem angeklebten Bärtchen und den dunklen Haaren sieht er erstmal, ich meine, man weiß ja, dass David Bowie enorm verwandlungsfähig war, aber da ist er mir echt durchgerutscht so. Und da habe ich nochmal zurückgespult und habe auf Englisch umgeschaltet. An der Stimme erkennt man ihn dann auf jeden Fall. Auf Deutsch ist er mir so durchgerutscht. Ja, also wie gesagt, wir haben eine enorme Starbesetzung, also Christopher Nolan, der Regisseur. Und dann haben wir eben die beiden.
Das habe sogar ich erkannt.
Ja, genau.
Als ich den neulich geschaut habe.
Die beiden Magier, Christian Bale und Hugh Jackman. Und dann gibt es noch eine Frau, die dann auch irgendwie mal bei dem einen, mal bei dem anderen ist, gespielt von Scarlett Johansson. Und dann haben wir den, ja, wie heißen die? jeder von den beiden hat so einen Erfinder, einen Bastler sozusagen, der die Tricks mit erfindet, die Geräte, die dafür gebraucht werden, und der Kollege da von der Hugh Jackman-Figur wird von Michael Caine gespielt, also auch da wieder extrem hochkarätig besetzt. Dann haben wir da noch eine andere Frau, die dann noch mit rumtut, gespielt von Rebecca Hall. Wir haben David Bowie eben als Nikola Tesla. Wir haben David Bowies Assistenten gespielt von Andy Serkis, passenderweise. Diesmal nicht in Form eines kleinen grauen Monsters, sondern einfach in Person. Ja, also wie gesagt, wahnsinnig gut besetzt und halt auch ein toller, spannender Film. Also diese Duelle zwischen den beiden und wie sie dann eben, dass man auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen eines Zaubertricks blicken kann, dass wir auch erklärt kriegen, wie die funktionieren zum Teil. Und auch die hässlichen und schmutzigen Details von manchen Tricks. Also wenn ich dann jetzt das Stichwort Vogel mal in den Raum werfe für alle, die den Film gesehen haben. Das sind so Sachen, wo du dann auch mal kurz denkst, so, oh, das ist aber nicht schön. Und wenn die Rivalität dann immer ernster wird und es auch immer mehr an die Substanz geht, an die Substanz von den beiden, die sich streiten, und auch an die Substanz von anderen, das wird ja dann alles sehr, sehr bitter ernst gegen Ende, dann ist das schon ein spannender Film, und er ist zeitlich sehr interessant erzählt, weil es laufen so mehrere Zeitstrahle parallel, die zwischen denen wir immer wieder hin und her springen, wo wir sehen, was weiß ich, das war am Anfang passiert, dann das passiert irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt, das passiert nochmal zu einem viel späteren Zeitpunkt, und wann wir wohin springen, das muss man als Zuschauer schon selbst irgendwie mitkriegen. Wir haben hin und wieder mal so Erzählungen aus dem Off, wo unsere Figuren uns mit einer Off-Stimme was erklären. Das muss man jetzt nicht unbedingt.
Ganz böse.
Bitte?
Ja, da wirst du ja immer gleich böse.
Ja, da wäre ich immer gleich böse. Aber hier ist es irgendwie so eingearbeitet, dass ich es irgendwie doch okay fand. Und
okay.
Der ist ja auch relativ lang, und er hat halt auch, er versucht einfach viel Story zu vermitteln. Er geht 2 Stunden, 10 Minuten. Er versucht viel Story zu vermitteln und packt das alles sehr dicht und erklärt es gut. Also ich fand ihn toll. Auch wenn meine Freundin, die ihn auch zum ersten Mal gesehen hat, dann doch relativ weit vor dem Reveal sozusagen rausgekriegt hat, was der Grund ist. Also wie der eine große Trick, wo es immer die Frage war, wie geht der, wie macht er das, hat sie dann irgendwann gesagt, so und so und so und so und das und das.
Ich hätte es jetzt fast gesagt.
Ja, genau. Und da habe ich gesagt, so, ja, könnte sein, aber meinst du wirklich? Und habe es nicht so richtig glauben wollen. Und am Ende war es wirklich exakt auf den, also sie hat nicht nur, es gibt, ich will jetzt nicht spoilern, die Erklärung, die hinterher uns dann serviert wurde, als es dann rauskommt, war fast wortwörtlich so, wie sie es vorher gesagt hat. Und da muss ich sagen, okay, da war ich so schnell nicht drauf gekommen, schon gut. Aber trotzdem spannend, also weil auch die selbst wenn sie es mir sozusagen verraten hat an der Stelle, und ich wusste ja nicht, ob sie recht haben würde, aber eigentlich hat sie ja es verraten, weil es stimmte ja, was sie gesagt hat. Und trotzdem hatte ich immer noch so Zweifel und konnte Anzeichen suchen und konnte irgendwie denken, könnte das sein? Weiß nicht. Ich glaube nicht. Ja, vielleicht doch. Und so, ich fand ihn gut. Also ich fand ihn wirklich einen tollen Film, und ich würde auch 9 Punkte geben, wenn ich ihn jetzt bewerten müsste. Machen wir ja, glaube ich, bei alten Filmen nicht, aber so ungefähr in der Richtung, so der bei mir.
Bewerten, was du willst.
Ja, aber ich schreibe es jetzt nicht in die, wie immer, da in die Liste rein und so. Aber egal. Jedenfalls, toller Film, muss ich sagen. Hat mir gefallen.
Ja, kann man wirklich empfehlen. Kann man auch immer wieder gucken. Also, weil der so gut gemacht ist. Ich hab ihn mittlerweile, glaube ich, zum zweiten Mal gesehen. Aber ist auch schon ein bisschen her. Und selbst wenn man genau weiß, was die, sag ich mal, Schlusspointe ist, funktioniert er halt einfach, weil er so toll erzählt ist und so stimmig diese Struktur ist und so. Finde ich ganz toll.
Ja, und wenn man die Schlusspointe kennt, dann gibt es vorne im Film so viele Sachen, die hinterher einen Sinn ergeben, wo man sich am Anfang gedacht hat, naja, das sind so Eigenarten des Films oder Eigenarten der Figur, die uns da erzählt wird. Und im Nachhinein denkst du dir, deshalb, jetzt verstehe ich, warum die immer das und das gesagt hat. Und da sind noch so viel mehr Kleinigkeiten drin. Wir haben noch ein paar Mal zurückgespult auf der Suche nach David Bowie, haben wir noch Teile des Films auf Englisch nochmal geguckt. Und okay, da waren dann so ein paar Momente, wo wir dachten, okay. Und Also ich glaube, das lohnt sich durchaus, den noch ein zweites Mal zu gucken. Wenn man weiß, was rauskommt, dann kann man nochmal Anzeichen suchen, woran man es hätte eher merken können. Ja.
Mhm.
Das lohnt sich, glaube ich, schon.
Ja. Ja. Also, man entdeckt ja doch viel, gerade bei sowas.
Genau. Also ist von 2006 The Prestige Empfehlung von uns beiden.
Auf jeden Fall. So. Immer wieder.
Drogen. Bin wieder gesund, ich darf wieder trinken.
Hervorragend. Das heißt, du hast die ganze letzte Woche auch nichts getrunken?
Ah, ich will nicht sagen, dass ich nicht mal ein Bierchen getrunken habe. Hier und da, aber erst in der zweiten Hälfte, wo ich wieder fit war. Am okay. Anfang war mir nach gar nichts. Da war mir nach Wasser und mein Kopf irgendwo gegen eine Platte schlagen, damit die Kopfschmerzen aufhören.
Ach je. Das ist ja nicht so schön.
Ja, nee, aber jetzt habe ich wieder in die große Anerzähler Bierkiste gegriffen und habe gezogen, ich fange jetzt einfach mal an, Qualità e Tradizione, Birra Moretti, The Beer in Italy. Und jetzt gucke ich. Also ein italienisches Bier namens Birra Moretti aus Sesto San Giovanni. Jetzt müsste ich lügen, dass ich wüsste, wo das ist. Aber ich habe das gerade mal Google Maps und stellt sich raus, seine Stadt nördlich vom Mailand in der Lombardei.
Oh.
Ja, und das machen wir jetzt mal auf. Was hast du?
Ich habe meine letzte Flasche, wollte ich nur mal sagen. Ich bin nämlich zwei vor.
Liebe Hörer, wir brauchen Biernachschub.
So war das gar nicht gemeint.
Und das geht jetzt nicht an den Anerzähler, sondern an die anderen Hörer.
Ja. Quilmes, ein argentinisches Bier.
Oh, das ist
Argentinas favorite Bier.
Das ist ja auch immer fantastisch, das so auf die Flasche zu schreiben. So, wir sind uns sicher, dass wir. Ja. Das ist ja wenigstens wirklich mal so richtig von der anderen Seite der Welt. Gut, die Asia-Biere waren es auch. Okay, ja. USA auch irgendwie. Aber irgendwie ist Argentinien nochmal weiter weg. Ist ja nochmal nach Süden auch.
Ja, ist schon weit gefühlt, also irgendwie. Riecht auf jeden Fall sehr gut.
Also Moretti hat eine Zitrusnote und tatsächlich so ein bisschen fast eine Säure.
Oh,
und das okay. Ist mal anders. Also es ist ein Lagerbier. Aber es ist. Es hat einen eigenen Charakter, sagen wir es mal so. Könnte man aus einer größeren Gruppe wiedererkennen? Vielleicht.
Ja.
Wenn man ein bisschen übt.
Das hier ist recht malzig, würde ich sagen. Fast süß. Also im Gegensatz zu den sonst eher herberen und hopfigen Bieren, die ich ja, wenn ich irgendwie IPAs oder sonst was trinke. Aber sehr spannend. Nicht, also ich mag eigentlich keine oder Malzbiere nicht so gerne oder malzigere Biere nicht so gerne. Aber das ist angenehm malzig, sehr süffig, hopfig, also kaum Hopfennoten und vielleicht so eine Spurbitterheit, aber ohne, also es schmeckt halt nicht wie so ein Malzbier, so Karamalz, sondern schon wie ein Bier, aber mehr Malz. Ganz, ganz toll. Langer Abgang, so. Ja, habe ich noch ein bisschen was von. Finde ich gut.
Okidoki.
Aber riecht sehr frisch.
Das habe ich schon wieder gesagt. Lass mich schnell zur zweiten Sache kommen, die ich noch geguckt habe.
Warte kurz.
Entschuldigung.
Droge der Wahl. Wir müssen jetzt kurz darüber sprechen, weil nämlich diese Woche ist doch Negroni Week.
What?
Also alle Hörer, die zwischen dem 6. und dem 12. Juni die Folge hören, sollten unbedingt schauen, dass ob sie nicht doch irgendwie die Chance haben, an der Negroni Week teilnehmen zu können. Also entweder sich einfach einen Negroni rühren oder in eine Bar gehen, die an der Negroni Week teilnimmt und dort einen Negroni trinken. Viele Bars machen es so, dass sie in der Negroni Week für jeden verkauften Negroni einen bestimmten Betrag an einen guten Zweck spenden. Im Endeffekt ist es auch, ja, wir wissen es, eine Werbeveranstaltung von Campari, aber ich finde, Es ist Negroni. Also.
Ja, und in.
Kann nichts sagen.
In Frankfurt sind alle unsere Lieblingsbars hier vertreten. Also ich sehe hier Seven Swans Tiny Cup, ich sehe Skekos, ich sehe. Oh, ich sehe einen Haufen Bars, in die ich nicht so gerne gehe, die ich jetzt nicht erwähnen werde. hier Kinley Bar, es ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Jesse James, Willie James. Es ist eine große Liste. Ich wette, das ist in den Städten, Bristol Bar hier, JFK. Ich wette, das ist in den Städten, in denen unsere Hörer wohnen, bestimmt auch nicht anders. Ich habe jetzt Frankfurt einfach mal eingegeben.
Wo hast du das denn jetzt, was hast du denn eingegeben?
Ich habe Negroni Week und Frankfurt, oder? Negroni Week eingegeben bei Google, da kam ich dann auf negroniweek.com, das war gleich der erste Treffer. Und da konntest du dann sagen, find a venue bar near you, und da habe ich Frankfurt eingegeben und zack, geht's los. Ich sehe hier 51 Results, wenn du das machst. Allerdings mit 50 Meilen Radius, aber das meiste, was ich hier lese, ist direkt in Frankfurt. Ah, hier, Spital in Wiesbaden, habe ich nie gehört, Parkcafé Wiesbaden.
Kaffee kenne ich.
Alles dabei. Heaven in Wiesbaden. Also hier, die Liste ist lang. Da kann man gucken.
Heaven? Das habe ich auch noch nie gehört.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die, auch nicht, ob das gut ist, aber das steht hier halt so.
Sogar das Lumen macht mit.
Tja, also Leute, geht Negronis trinken. Und wenn ich, spendet ihr irgendwie anders für einen guten Zweck und trinkt den Negroni trotzdem. Daheim.
Auf jeden Fall. Man sollte mehr Negronis trinken.
Ja, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Ich hatte neulich in Manhattan. Aber Negroni müsste ich auch mal wieder machen. Naja.
Die Manamano Bar macht gar nicht mit. Das enttäuscht mich ein bisschen. Naja.
Naja, so. Ich muss nochmal zurückkehren zur Brücke. Ich hatte ja vor zwei Folgen, glaube ich, oder vor drei, weiß ich nicht mehr genau, habe ich die Serie Die Brücke empfohlen und bin da direkt natürlich reingesaugt worden. Und jetzt, während ich krankgeschrieben war, haben wir irgendwie jeden Abend oder ja, jeden zweiten, na doch fast am Ende jeden Abend eine Folge geguckt und dann im Staffelfinale, die erste Staffel hat 10 Folgen, hatte ich ja gesagt beim letzten Mal schon, da haben wir, glaube ich, dann 2 oder sogar 3 hintereinander geguckt.
Haben wir eigentlich aufklären können, warum ich nur 5 Folgen dachte, es seien 5?
Ja, ich glaube, weil die als Doppelfolgen ausgestrahlt wurden.
Ja, genau. Und
du die als Einzelfolgen wahrgenommen, also als eine Folge wahrgenommen hast irgendwie. Du hattest damals gesagt, du weißt nicht, ob du die erste Staffel überhaupt zu Ende geguckt hast, weil du irgendwie mit der 2 angefangen hast und dann die 1. Also ich habe jetzt die erste Staffel zu Ende geguckt, das ist jetzt so der Punkt. Ich stehe jetzt genau zwischen der letzten Folge der ersten Staffel und der ersten der zweiten. Also ich habe die zweite noch nicht angefangen. Werde ich aber in Kürze tun. Spannendes Ende. Q hatte sich ja, glaube ich, in den Kommentaren auch relativ ausgiebig geäußert und meinte, ja, einige der Hints sozusagen, die so ausgelegt werden, sind nur dafür da, dass man auf falsche Fährten gelockt wird. Das stimmt. Aber ich finde das nicht schlimm. Also es war dann so, da waren Figuren bei, die wir zwischendurch kennengelernt haben, wo ich mir am Ende jetzt rückblickend auch denke, wozu hat es die eigentlich gebraucht? So richtig wichtig war die nicht. Oder die war tatsächlich nur so ein, die hatte irgendwas mit der Geschichte zu tun. Aber dass dann so ganz lange ein gewisser Verdacht auch irgendwie geschürt wurde, dass der oder diejenige vielleicht da irgendwas mit zu tun haben könnte, das war dann auch am Ende nicht mehr, also nicht richtig, das war dann eben nicht der Täter. Und als der Täter das erste Mal ins Bild kam, war ich mir mit meiner Freundin auch sofort einig, dass wir gesagt haben, das ist er, das ist der Täter. Und der war es dann am Ende auch. Aber das hat der Sache keinen Abbruch getan, weil irgendwie eine Folge später oder so wurde das dann auch sozusagen offiziell klar, dass er das ist. Aber davon ist er ja immer noch nicht verhaftet und das kann ja dann trotzdem noch sehr spannend werden, wie man den dann endlich zur Strecke bringt. Und dass man das dann eine Folge vorher wusste, das gibt einem dann nur noch mal so ein so eine gewisse Genugtuung, dass man sagt, okay, ich habe sofort geschaut, das war ja, habe ich ja rausgekriegt, ne? Der war es ja logisch, klar, habe ich ja gesehen. So, und dann nichtsdestotrotz ist es immer noch spannend und ja, natürlich die ein oder andere Schwäche hat die Story, wenn man da nochmal genauer hinguckt, sind so ein paar Sachen dabei, wo man sich auch denkt, so, echt, ernsthaft? Aber Ich finde, es stört nicht groß. Also es ist schon so, dass man das gucken kann mit Gewinn und dass das echt spannend war. Also ich freue mich sehr auf die zweite Staffel jetzt.
Okay, ich sehe schon. Ich habe jetzt neulich mal angefangen, die erste Folge der ersten Staffel zu gucken, aber dann kam irgendwie wieder was dazwischen und bin nicht viel weiter gekommen, aber das kam mir nicht bekannt vor. Also habe ich wahrscheinlich wirklich gar nicht die erste Staffel geguckt.
Das Tolle ist halt, in der ersten Staffel, ich weiß ja nicht, was in der zweiten jetzt passieren wird, aber ich gehe mal fest davon aus, in der zweiten Staffel kennen die beiden Ermittler sich schon und werden wahrscheinlich ihre Beziehungen zueinander irgendwie weiterentwickeln, aber in der ersten ist es halt so schön, wie sie ihn ständig vor den Kopf stößt, weil sie dauernd so irgendwelche solche Social Cues missachtet, so zu einer Frau zu sagen, wo die Tochter weg ist, also weggelaufen oder keine Ahnung, irgendwie im Moment vermisst, ja. Und er sagt zu ihr, ja, wir werden sie wiederfinden und machen Sie sich keine Sorgen, das wird schon gut ausgehen. Und sie, 80% entlaufener Kinder tauchen nie wieder auf. Sie können das ihr nicht versprechen. Und die Frau bricht dann sofort in Tränen aus. Und er steht daneben, ist völlig, völlig entgeistert, so nach dem Motto, warum haben Sie das denn jetzt gesagt? Ja, so, warum machen Sie sowas? Und sie ist halt so, kommt aus so einer völlig rationalen Weltsicht, ihm dann zu sagen, sie können der Frau das nicht versprechen, wir können überhaupt nicht versprechen, dass wir die wiederfinden. Und die Statistik spricht dagegen. Hm. Und er sagt halt, ja, aber manchmal möchten Menschen belogen werden. Manchmal müssen Menschen an der Stelle Sachen gesagt bekommen, auch wenn wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Das brauchen die in dem Augenblick. Und das kann sie dann nicht verstehen und versucht das dann aber auch über die nächsten Folgen irgendwie an Stellen, wo es vielleicht dann doch wieder nicht passt oder sie es nicht so zuordnen kann. Natürlich ist das Teil der Tatsache, dass sie eben Asperger hat, ist das halt bei ihr so und sie versucht, ja, das ist ja auch nicht böse gemeint, was sie da macht, aber manchmal, man sitzt halt vorm Fernseher und die haut halt so Dinger raus und dann denkst du dir so, oh.
Und dann das kannst du jetzt nicht
gemacht. Ja, und dann muss man halt auch lachen, weil es halt so inszeniert ist, dass man halt auch lachen darf und soll, glaube ich, an der Stelle. Und speziell, wenn es dann um ihr eigenes Liebesleben geht oder um Sex oder so, ob es jetzt der war, den sie hatte oder den sie plant zu haben oder wenn sie mitkriegt, dass irgendjemand anders mit irgendjemand anders Sex hatte und das dann an völlig unpassender Stelle irgendwelchen Leuten erzählt. Das sind so Sachen drin, wo du halt, also die Beziehung einfach zwischen den beiden Hauptfiguren, die entwickelt sich in der ersten Staffel so stark, weil die sich halt immer besser kennenlernen. Und ich bin gespannt, was das jetzt in der zweiten Staffel alles noch gibt, also wie das weitergeht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du mit der zweiten eingestiegen bist, dann kannst du jetzt nochmal, je nachdem wie gut du dich erinnerst, so einen schönen Rückblick wagen, wie die sich überhaupt so richtig kennengelernt haben und wie viele Fettnäpfchen sie so zertrampeln musste, damit er irgendwann kapiert, okay, die ist ein bisschen sonderbar, die muss man vielleicht manchmal bremsen oder irgendwo kann man sie laufen lassen oder so.
Ja, und in der zweiten kommen auch immer ganz viele Anspielungen, die halt so unklar sind und die natürlich dann auch spannend sind, wenn die da aufgelöst werden.
Wahrscheinlich, ja. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob die auf irgendwas anspielen, was man verstehen könnte, aber das werde ich dann ja in Kürze wissen. Schön ist auch, dass sie dann zum Beispiel, hat sie in der ersten Folge gleich, geraten sie auf dieser Brücke über einen vorbeifahrenden Krankenwagen aneinander und er macht da so ein bisschen, also er im Endeffekt lässt er den Krankenwagen passieren, obwohl die Straße eigentlich gesperrt ist, aber er sieht halt irgendwie, okay, da ist ein Krankenwagen und da ist irgendwie Einsatz und dann mache ich jetzt mal eine Ausnahme. Obwohl wir gesagt haben, wir haben die Straße gesperrt, hier kommt keiner durch, lässt er das dann doch durch. Das führt dazu, dass sie eine förmliche Beschwerde über ihn einreicht. Und was sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass die beiden jetzt gemeinsam diesen Fall ermitteln werden. Das wird dann erst irgendwie 40, 50 Minuten später klar. Und dann ermitteln sie und ermitteln sie und ermitteln sie und irgendwann in der zweiten oder dritten Folge kommt das halt auf den Tisch, dass sie immer noch diese Beschwerde laufen hat. Und dann fragen sie sie halt so nach dem Motto, jetzt haben sie den ja ein bisschen besser kennengelernt, jetzt arbeiten sie jeden Tag mit dem zusammen. Wollen sie die Beschwerde nicht zurückziehen? Nein. Er hat das falsch gemacht, das muss man
anschauen. Halt aufrecht.
Genau. Und das sind so Sachen, wo du echt denkst, so, die ist knallhart, die ist irgendwie, also die ist halt anders. Und das sorgt für viel Humor in der Serie und ich finde das toll gemacht. Ohne sie vorzuführen oder sie lächerlich zu machen, sorgt das einfach auch für Auflockerung in den ansonsten echt schweren Themen dieser Folge. Nicht nur Folge der ganzen Staffel. Weil es kommen viele völlig unschuldige Menschen zu Tode und das ist oft auch tragisch.
Ja, das, also, das ist schon krass, was da so ja, an Bodycount dahinter ist.
Ja. Gut, also, das war nochmal mein kurzer Lookback auf Staffel 1 von Der Brücke. Die schwedisch-dänische Version nach wie vor. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe in den Kommentaren, kann ich mir die US-Version dann doch schenken. So, ich glaube, ich habe ich das verstanden aus den Kommentaren.
Ja. Klang so.
Und ja, wir kommen zum nächsten Thema. Der Herr Giesbert war trinken, das hatten wir ja eben schon gehört. Meyer war in Frankfurt und es gab Celery-Basil-Smashs. Erzähl uns die Story. Was war da los?
Also es war so, dass die Kinley Boys, also die Jungs aus der Kinley Bar, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie haben sie mit Meyer ein Beef angefangen oder
ich weiß nicht, wahrscheinlich
Quatsch gemacht oder eine Wette gelaufen gehabt oder sonst irgendwas. Jedenfalls war es am Ende so, dass Herr Meyer nach Frankfurt gekommen ist und sie dort eine Karte hatten. Jeder hatte 4 Drinks auf der Karte. Und sie haben irgendwie so ein, vom Tischtennis so dieses Umklapp-Täfelchen-Dings stehen gehabt. Und jedes Mal, wenn von der einen Seite oder der anderen Seite ein Drink bestellt wurde, dann wurde es umgeklappt und da gab es halt dann den Wettkampf, wer wohl mehr Drinks an dem Abend verkauft. Also nicht in Summe, sondern da sie ja über Sätze gespielt haben, ich glaube bis 30 haben sie gespielt oder so, halt bis dieses Ding leer war, immer. Und also wer als erstes 30 verkauft hat, hat den Satz gewonnen und dann kannst du natürlich auch mit weniger in Summe gewinnen, oder? Ja.
Ja, kannst du. Oder? Nee.
Ja, doch.
Nee.
Wenn du 30-29 und dann 30-0 verlierst.
Ach ja, okay, ja, stimmt. Wenn du, ja, doch, hast recht.
Dann geht's. Und alles Mögliche dazwischen.
Ja.
Ja.
Also Celery Basil war das Thema.
Genau, es war der Rutte Gin von. Es war der Celery Gin von Rutte. Ich habe sie ja schon in der Vorbesprechung gesagt, ich kriege heute keinen ganzen Satz raus. Und jetzt habe ich schon die Flasche Bier fast fertig, also es hilft auch nichts.
Nee, dann musst du den Rum noch aufmachen.
Ja.
Tja. Nee, also schöner Battle. Ich habe ja auch ein bisschen verfolgt.
Sie haben ja das ein oder andere Foto gepostet und solange ich da unten Empfang hatte, hatte ich ja auch ein bisschen
da unten Fotos ist echt gepostet. Kein Empfang, oder? Hast du O2, ne? Ich habe mit der Telekom da unten auch null Empfang, das kannst du, also
ja, ich war mit meinem ehemaligen Mitbewohner da und der hat auch Telekom gehabt, der auch so nix. Und also bei mir ging's, du hast da ja das eine oder andere Bild erhalten. Ja, also war schön. Also tolle Ideen, tolle. Der Jörg Meyer hat eben seinen klassischen Rote Basil Smash, den ich zum ersten Mal übrigens getrunken habe, als ich mit Mr. Martin im Le Lion war, letztes Jahr im Oktober. Und dann hat er noch den Wranglem dabei gehabt, dann irgend so eine leichte Martini-Variante und habe ich schon wieder vergessen, habe ich dir geschrieben, was er noch hatte?
Egal. Das waren es 4 auf jeder Seite? Ich weiß es nicht.
Ich glaube 4, ja. Ich meine 4. Ja.
Ich glaube, rechts war noch ein Gin Tonic irgendwie. Links weiß ich nicht. Wer hat eigentlich gewonnen? Weißt du das? Das habe ich nicht mehr mitbekommen.
Meyer hat gewonnen.
Okay. Ich habe dich gerade nicht mehr gehört, aber ich nehme an, du hast gesagt, Meyer hat gewonnen.
Meyer hat gewonnen, ja, habe ich gesagt.
Okay, das kam hier irgendwie akustisch nicht durch. Oh. Ja, nee, aber Kinley Bar ist schon eine schöne Bar, oder? Also ich meine, dieser kleine Keller, der eigentlich irgendwie so schummriger, kleiner Raum und man kann sich richtig vorstellen, wie das mal ein so ein dreckiger kleiner Raum war irgendwie.
Ja, genau, das, also ich war jetzt zum ersten Mal da. Habe ich es vorher noch nicht geschafft, bin auch entsprechend beschimpft worden. Ach ja, wenn der Meier kommt, dann kommt er, oder wie? Wir sehen uns jetzt seit einem Jahr. Entschuldigung. Ich muss auf jeden Fall nochmal hin. Ich möchte auch gerne deren Punchdrinks mal probieren. Die hattest du. Hattest du die, als du warst doch mal irgendwann da?
Ja. Also ich hatte ich war, oh Gott, wie war ich da? Zweimal, dreimal sowas, weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Ja, ich meine, du hast sogar schon mal.
Und hab die, ich hab's im Cocktail-Podcast mal besprochen. Und ich hab diese Punschdrinks mal getrunken, ich glaube einmal bisher nur. Kann ich sehr empfehlen. Also die machen dann richtig Alarm da mit ihren, kommt dann so eine Punschbowl, muss man halt mit mehreren Leuten bestellen. Ich glaube, ab 4 Leute lohnt sich das. Und dann brauchst du eigentlich an dem Abend auch nicht mehr viel extra, weil, also wir hatten damals ordentlich was drin in unserer Punschbowl. Auch super lecker, super gut gemacht, auch richtig Aufwand getrieben und einfach toll.
Okay.
Kann ich empfehlen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch. Ja, die Atmosphäre ist halt cool, so durchs Bahnhofsviertel da und dann so eine Tür klingelst und dann bist du halt in dieser anderen Welt.
Das ja, ist echt schön. Und du willst auch raus aus der Welt, in der du da oben bist, weil das ist halt echt übelstes Rotlichtviertel.
Ja.
Du, im Zweifel hast du halt echt Pech und oben neben der Tür steht irgendeine leichte Dame und links im Hauseingang spritzt sich einer was, wenn du Pech hast. Also kommt immer auf den Tag an, aber das.
Bei uns ging es jetzt, wir waren ja am Mittwoch da. Da lag einer irgendwie 2 Hausflure weiter und hat geschlafen, aber sonst war da nicht viel los.
Ja, und dann gehst du da runter und da sind dann plötzlich, sagen wir mal, in Anführungszeichen normale Menschen. Also wenn man jetzt mal von Drogensüchtigen und Damen des horizontalen Gewerbes und irgendwelchen komischen, stiernackigen Schlägertypen, wenn man die mal als die Unnormalen nimmt, dann gehst du die Treppe runter und da sind dann halt wieder normale Leute, normales Frankfurter Partyvolk. Auch bunt und alle Sorten und alles, was man sich so denken kann, was man so in der Nacht so trifft. Aber eben nicht diese ganz üblen Rotlicht-Szenen-Leute und diese Drogenabhängigen und so. Also wenn du dann am Ende rauskommst, ziehst deine Jacke wieder an, gehst hoch, machst die Tür auf. In der Regel sieht die Welt dann auch anders aus. Dann ist es irgendwie zig Stunden später und du und das draußen hat sich nochmal alles geändert. Und dann kommst du wieder raus und denkst, ach ja, hier waren wir. Ja, lass uns hier schnell weggehen. Ja. Das ist dann immer so der erste Reflex, den ich dann habe.
Ja.
Aber das ist schon schön, wie anders das da unten ist. Also du biegst in einem wirklich schmuddeligen Ecke von Frankfurt in eine schwarze Tür ab und dann unten ist dann wieder alles schick und toll.
Ja, wirklich schön. Also, Kleber kann man empfehlen und Jörg Meyer braucht man nicht mehr zu empfehlen. Der ist jede Woche eine Empfehlung wert.
Der ist Legend.
Legendary.
So.
Und stabil. Und wie er jetzt gelernt hat, dass man in Frankfurt sagt.
Ja, und er fährt gern Taxi in Frankfurt, habe ich gehört. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Das kann man auf seinem Facebook-Profil dann nachlesen oder sich das Video angucken.
Ja.
Ja. Eine andere Geschichte, bleiben wir kurz bei den Cocktails noch.
Heute sind wir ein bisschen cocktailbeladen, oder?
Tja, naja, so kennt man uns ja, oder?
Naja.
Erzähl du, ein Hörer hat uns was geschickt.
Genau, unser Hörer Marc hat sich die Mühe gemacht, eine oder seine, ich weiß gar nicht, ich hab ihm zurückgeschrieben, wir hatten jetzt noch nicht weiter Austausch gehabt, eine Cocktailkarte über so ein CAD-Programm zu machen. Ich weiß nicht, hattest du das vorher schon mal irgendwo gesehen, sowas?
Ja, ja, ich habe das sogar an der Wand hängen gehabt.
Dieses blaue Ding.
Dieses blaue Ding, genau.
Genau, das sah aber mehr aus wie so mit Kreide gezeichnet oder sowas.
Ja, aber das Konzept war das gleiche. Also das Konzept ist so, dass du hast einfach einen Drink aufgemalt, so in so eine Art Schnittdarstellung von der Seite quasi. Und dann hast du so die Inhaltsstoffe sind dann so, was weiß ich, das untere Drittel des Glases ist schraffiert. Mit Strichpunkten. Also Strichpunkt, 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 Strichpunkt. Und das nächste Drittel ist dann irgendwie schraffiert mit Doppellinien. Und das nächste ist gepunktet. Und dann gibt's eine Legende an der Seite, die dir eben sagt, was weiß ich, Strichpunktschraffierungen sind irgendwie brauner Rum.
Oder Gin
und die Doppelstriche sind irgendwie Campari und die Punkte sind eben Wermut und dann ist das Negroni so. Und du hast dann zum einen die Verhältnisse aufgrund der Schichtdicken und zum anderen hast du eben aufgrund der Schraffuren oder der Art, wie es gezeichnet ist, hast du die Inhaltsstoffe und dann sind in der Regel die Deko und Dinge, die sonst noch reinkommen, Eiswürfel oder irgendwie Limettenviertel oder sowas, die sind auch noch irgendwie mit eingezeichnet. Und das Ganze dann so mit Legenden und ganz vielen Strichen, die man verfolgen kann und so. Es sieht alles sehr technisch aus, aber es hat so einen Style und ist ganz schick.
Das sieht sau schick aus, ja. Und der hat sich halt die Mühe gemacht, das eben auf Deutsch nachzuzeichnen. Und was ich cool finde, ist, er hat halt die Zutaten, die reinkommen, direkt dazu geschrieben.
Dass man nicht in dieser Legende rumtoben muss, ja, das nervt bei dem blauen Ding
auch. Genau, so, ja, was musst du jetzt, was ist nochmal das Strichpunkt? Ach nee, das sind die kurzen Strichpunkte. Oder was ist das und so? Das ist echt sehr, sehr schön geworden. Ja, wenn wir die Erlaubnis bekommen, verlinken wir das auf jeden Fall. Also wenn er uns sagt, wo es seine Website oder sowas. Da können wir auch nochmal detaillierter drüber sprechen.
Genau, das machen wir.
Weil jetzt ist es irgendwie blöd für die Hörer, wenn wir über Sachen reden, die gar nicht angucken können.
Genau.
Also vielleicht habt ihr Glück und ihr geht auf sneakpot.de und da ist es schon hinterlegt für die Folge 439. Und sonst besprechen wir es nächste Woche in der 440 nochmal genau.
Ja, also,
Marc. Ach, coole Arbeit. Echt sau, sau cool geworden.
Ja.
Passend dazu habe ich mir jetzt noch ein bisschen Rum eingegossen.
Ich habe hier noch einen Grappa stehen, das passt jetzt überhaupt nicht thematisch. Aber ich mal.
Wo hatte Papa die Flasche?
Ey, der Papa hatte Grappa in der Tasche.
Das muss ich immer, wenn jemand Grappa sagt, dann geht mein Gehirn sofort damit los.
Ja, na gut. Das,
genau, wenn jemand Seelachs sagt. Ey, wie ist denn der Fischvergiftung?
Ey, du bist halt aus Hesse. Da ist das mit dem Badesalz, ja, ja, ist halt einfach tief drin bei dir.
Ja, das ist schon sehr tief.
Ich musste mir das mit Badesalz, als ich nach Hessen gekommen bin damals, das musste ich mir erst drauf schaffen. Das war dann so omnipräsent um mich rum plötzlich. Alle redeten immer davon und am Anfang habe ich nicht mal kapiert, dass das eine Comedy-Duo ist. Da habe ich gedacht, Badesalz, ja, das macht man in die Wanne. Was wollen die denn von mir? Und dann irgendwann ist mir das dann so gewahr geworden, dass sich das da um ein Comedy-Duo handelt. Und dann hast du natürlich eine Aufgabe vor dir, diese ganzen Running-Gags drauf zu schaffen. Oder du musst dir erstmal diese CDs besorgen. Damals war ja noch so vor Internetzeiten, wo man einfach nicht auf YouTube gehen konnte und sich alles anklicken konnte. Ja, das musste ich mir erstmal so, bevor ich diese ganzen Running Gags in der Schule und überall verstanden habe, mittlerweile, ich glaube, ich eingebürgert, was das angeht.
Ajo.
Jo. Anderes Thema.
Ja.
Alfred. Sagt dir was?
Ja. So eine komische Mac-App, die ich mal irgendwie installiert habe, aber irgendwie nicht mehr nutze.
Ah, schade eigentlich. Ich dachte, du sagst jetzt, ist der irgendwie der Diener von Bruce Wayne oder so. Ja, ist eine Mac-App, die ich tatsächlich dauernd benutze.
Okay.
Wie startest du deine Programme auf dem Mac? Durch
Spotlight.
Okay, Spotlight.
Heißt das Spotlight?
Ja, so heißt es. Dieses, ja. Also du drückst quasi Command Space und tippst irgendwas ein.
Genau.
Und ja. Alfred macht im Grunde das Gleiche wie Spotlight. Also man drückt dann in dem Fall Alt-Space, einfach eine Taste weiterrücken. Und dann geht das Alfred-Fenster auf. Und in das Alfred-Fenster kannst du halt auch alles Mögliche reinhacken. Und kannst auch ganz viele Dinge, also jetzt ist, warum ich das erwähne, Alfred ist jetzt kürzlich in der Version 3 erschienen. Und zu diesem Moment habe ich mir dann jetzt auch mal das Powerpack gegönnt. Das habe ich, für Version 1 und 2 habe ich das nie gemacht, da habe ich immer nur die kostenlose Version benutzt. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt benutzt das schon so lange, jetzt schlägst du mal zu bei der Gelegenheit und kaufst dir das Powerpack. So richtig viel habe ich damit jetzt noch nicht gemacht. Man kann da so Workflows definieren und man kann da eigene Skripte machen und ganz viele Funktionen schalten sich noch frei, die es vorher nicht gab. Wozu ich es benutze, ist tatsächlich einfach sehr viel als Launcher, einfach Anwendungen starten. Es ist mein Go-To-Taschenrechner, wenn ich irgendwas schnell ausrechnen will, hacke ich das einfach direkt in Alfred rein. Wenn ich irgendeinen Kontakt suche, eine Telefonnummer oder sowas, hacke ich das in Alfred rein. Wenn ich irgendwie auf der IMDb auf eine bestimmte Seite will und habe gerade nicht mal den Browser offen, dann tippe ich einfach direkt ein IMDb und den Namen vom Film, dann geht direkt die IMDb-Seite von dem Film auf.
Das ist echt cool.
Wenn ich irgendwie was übersetzen will, mache ich den auf und tippe ein Leo und den Namen von dem, was auch immer ich übersetzen will, dann geht die dict.leo.org Seite mit dem Wort auf. Und man kann sich tausend solche kleinen Sachen, also ich glaube, dieses Leo-Ding muss man sich sogar selber reinklicken, das kennt er normalerweise gar nicht. Wikipedia, Zugriff auf deinen Kalender, Zugriff auf deine Kontakte, Zugriff was weiß ich, Maps, Geschichten, E-Mails suchen, Ordner finden, Dateien finden, in Dateien was finden. Vieles davon kann Spotlight auch. Vieles davon konnte Alfred schon ein bisschen früher, bevor Spotlight es konnte, weil Spotlight hat ja jetzt in den letzten ein oder zwei Versionen von macOS auch viel dazugelernt, was es vorher nicht konnte. Ja. Das konnte Alfred eigentlich das meiste davon schon immer. Und ja, das ist natürlich immer so ein Problem für die Apps, wenn das macOS dann nachzieht und plötzlich Apps obsolet macht.
Ja, das ist natürlich immer schade.
Aber ich bleib da jetzt, Alfred, an der Stelle treu, weil es lässt sich einfach auch so umfangreich konfigurieren, wenn du irgendwie, was weiß ich, sowas zum Beispiel wie diese Leo-Suche, wenn du jetzt irgendeine Webseite hast, wo du sagst, ich suche wahnsinnig oft beim Sneakpot nach einem Film, dann ist es überhaupt kein Problem, dir irgendwie ein Kürzel wie SP oder so zu definieren für Sneakpot und zu sagen, so sieht der Suchquery für die Sneakpot-Seite aus, ist ja relativ einfach gemacht, wie der URL dann aussieht und wo an welche Stelle der Suchbegriff kommt. Dann kannst du dir das einfach hinbauen und dann baust du dir selber so einen Shortcut, so ein Keyword und kannst dann halt über einen Shortcut beim Sneakpot suchen, wenn du das jetzt wolltest, wenn das jetzt ein Anwendungsfall wäre. Und es gibt halt noch Dutzend andere oder so Workflows, wo du sagst, ich will über einen Film recherchieren und will den Namen vom Film eingeben, zusammen mit einem Keyword. Und dann soll sofort der Film bei IMDb, bei Rotten Tomatoes, beim Sneakpot gesucht werden und, keine Ahnung, bei der Wikipedia auch noch oder so. Und dann gehen halt 4 Browser-Tabs auf, wenn du das eingibst. Also überhaupt kein Problem, sich sowas zusammenzuklicken.
Okay. Ist, na, das ist cool.
Vielleicht ein bisschen Overkill, gleich 4 Tabs aufzumachen, aber ja, was auch immer so.
Das kenne ich nicht anders.
Was auch immer du dir so ausdenkst, was ich jetzt gesehen habe, irgendwie einen Workflow, der, du gibst eine Zahl ein und er konvertiert sie dir in römische Ziffern. Wenn du das brauchst. Ja, ist jetzt irgendwie vielleicht sinnlos, aber möglicherweise gibt es irgendwen, der das braucht und dann machst du dir so einen Workflow, haust das rein und dann macht er dir das. Also gibt es 100 Möglichkeiten, wie du das Ding noch weiter tunen kannst und was du ihm noch beibringen kannst. Und zum Beispiel auch Clipboard History, dass du Dinge, die du in deinem Zwischenablage speicherst, auch rückwirkend noch, wenn du schon was Neues und was Neues und was Neues, dass du sagst, vor 3 Sachen hatte ich irgendwas in meinem Clipboard, das war wichtig, das brauche ich nochmal. Dann kannst du das da wieder raussuchen.
Das gibt's nur im Powerpack oder gibt's das immer?
Oh, da bin ich überfragt. Ich glaube, das gibt's nur im Powerpack. Oder halt auch so Sachen, was es jetzt mit V3 gelernt hat, so ein bisschen so eine Art Mini-Text-Expander, dass du so so Kürzel definieren kannst, die er dir dann expandet. Beispielsweise das Einfachste, was immer als Beispiel genommen wird, was du allerdings auch mit dem macOS eigenen Wörterbuch hinkriegst. Den Keyboard-Assistenten oder irgendwo, da ist es versteckt, dass du jetzt in einem Textfeld bist und schreibst gerade eine E-Mail und tippst dann MFG, drückst Space und in dem Augenblick steht da mit freundlichen Grüßen. Das wäre jetzt so das Klassische. Was man damit natürlich auch machen kann, ist irgendwie, wenn du irgendwie 3, 4, 5, 6 verschiedene E-Mail-Signaturen hast, die du immer benutzt, dass du die dann unter SIG 1 oder SIG Sneakpot, SIG Cocktail Podcast, SIG Firma, SIG Privat oder sowas, legst du dir ab und musst dann halt nicht in jedem Programm, wo du das machen willst oder wenn du deine Mails irgendwie mit Google Mail schreibst auf der Webseite, dann funktionieren die Sachen da natürlich auch nicht so ohne weiteres, obwohl da gibt's das alles, aber egal wie, du hast dann deine Signatur, tippst deinen Kürzel ein und dann zack, expandet er dir das auf deine ganzen, auf die ganze komplette Liste bis hin zu so kompletten Phrasen und Versatzstücken von Mails, die du immer wieder schreibst, wenn du das im Firmenkontext vielleicht brauchst für Support oder so und brauchst immer wieder dieselben Formulierungen oder dieselben Textbausteine, dann kannst du dir die da alle reinhacken und kannst dir dann mit 5 Kürzeln so eine komplette Support-Antwort zusammenballern. Das, wenn man das richtig Power-User-mäßig verwenden will, dann nimmt man sicherlich Textexpander, aber Alfred kann das jetzt auch in so einer Art abgespeckten Version und das vielleicht für Leute, denen dieser Funktionsumfang reicht, kann man sich dann die ja jetzt kürzlich auch sehr viel teurer gewordene Textexpander-Lizenz sparen. Das,
okay.
Also Alfred, nach wie vor der Hut. Also das Logo ist ein Hut. Und ich benutze es nach wie vor jeden Tag dutzende Male, starte damit alle meine Anwendungen und finde das super.
Ich habe gesehen, ich habe Version 1.4 im Moment installiert.
Oh ja.
Vielleicht sollte ich einfach mal auf die neueste Version wechseln und mal gucken, ob sich dadurch dann doch meine Nutzung verändert.
Naja, das, also da würde ich jetzt gar nicht mal groß hoffen, dass, also, oder sagen, dass das passiert, weil Alfred ist ja doch eine sehr unauffällige Sache und man muss schon sich dazu zwingen, sich das anzugewöhnen. Erst dann hat man irgendwann sozusagen, man muss erstmal sehen, bevor man ernten kann. Und das Fenster an sich oder der Auftritt der Anwendung an sich ist seit Version 1 eigentlich immer gleich geblieben. Also du wirst jetzt den Unterschied, wenn du auf 3 updatest, gar nicht groß merken. Außer du fängst an, es ernsthaft zu benutzen und dir zu versuchen, Kürzel anzugewöhnen. Weil erst wenn du dir die angewöhnst, nach einer Weile schleifen die sich ein, dass du nicht mehr drüber nachdenken musst. Dann benutzt du sie automatisch und dann fängst du an zu ernten sozusagen den Geschwindigkeitsgewinn, den du dadurch bekommst. Aber es ist keine Anwendung, die einfach so durch installieren und dann ist sie da und dann habe ich was davon. Das ist eher was mit einer gewissen Lernkurve.
Okay, ja, ich habe es mir jetzt mal angeguckt, also nochmal hier aufgerufen. Muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, ob ich da irgendwas nochmal einbaue, dass mir das mal lockerer von der Hand geht damit.
Ja. Gut. Wollen wir heute nochmal in die Amazon-Bestellliste gucken? Das wäre doch nochmal hier.
Oh ja.
Was wir heute noch machen könnten, oder? Dann muss ich jetzt nochmal mit meinem Mikro hier Geräusche machen. Oh shit, warte mal.
Das war ganz schön laut.
Ja, das tut mir leid, aber ich muss mich jetzt dann vorbeugen, weil ich muss näher an meinen Computer ran, sonst sehe ich nichts. So, dann mache ich doch mal hier die Amazon-Liste auf. Da. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wann wir das zuletzt gemacht haben. Deshalb gehe ich jetzt hier mal ein Stückchen weiter zurück und dann gucken wir einfach mal. Also, was haben wir hier? Automatik-Zwischenringe für Canon-Kameras. Für Makrofotografie.
Aha.
31 mm, 21 mm und 13 mm. Okay. Ein Jawbone Up. Hatten wir das beim letzten Mal schon? Ein Aktivitäts- und Schlaftrecker-Armband.
Das warst du.
Nee, das war ich nicht. Ich habe ein Mi.
Ach, darfst du ja nicht.
Ja, eben. Erstens darf ich nicht und zweitens habe ich ein Mi. Das ist quasi Konkurrenzprodukt.
Ach so. Ja, okay.
Also, was haben wir hier noch? Aufputz, Feuchtraum, Schalterprogramm, Aus- und Wechselschalter, Steckdosenkombination, Waagerecht.
Das hatten wir schon mal.
Okay, schade. Xyla Decor Douglasieöl, 5 Liter.
Was ist das denn? Was macht man damit?
Ich habe keine, was ist denn ein Douglasieöl? Ach, je. Ich mache das gerade mal auf. Vielleicht spreche ich das auch anders aus. Douglasien? Keine Ahnung, das ist, glaube ich, irgendwie um damit Schutz und auffrischende Pflege ideal geeignet für Harthölzer im Außenbereich. Ich glaube, damit streicht man seine Terrasse oder sowas.
Ah, okay, das kann natürlich sein.
Ja. Ein Brother Monochrom Laserdrucker HL2340DW mit WLAN.
Mhm, sehr gut.
Valkyra Chronicles Remastered Europa Edition. Das ist ein Computerspiel, wenn ich das richtig sehe.
Mhm.
Kabelverbinder Palat Verbindungsbox IP68. Das ist ganz schön dicht. IP68? Gut, das kannst du schon ordentlich misshandeln, bevor das kaputt geht. Wie war das? Die eine Zahl ist irgendwie Dichtigkeit gegen Staub und die andere gegen Wasser, ne? Ist das, glaube ich, so?
Ich hab keine Ahnung.
Ja, ich weiß nur nie welche ist, aber 68 ist schon richtig viel. Also das ist schon, da kannst du schon, da dürfte sogar schon Strahlwasser gehen.
Okay.
Was haben wir noch? Die Lederhüllen für die iPhones. Ich weiß nicht, ob das jetzt neue sind, aber hier sind nochmal so braune Lederhüllen. Oder heißen die nur Brown Bear oder sind das auch mit Brown Bären? Ich weiß es nicht. Vintage-Farbe braun, doch, da die sind einfach braun. Okay, Lederhüllen fürs iPhone hätten wir noch. Emoji-Lachen-Emoticon-Kissen. Aha, ein Kissen wie ein Emoji, verstehe. Eine Frischhaltebox, Außenleuchten. Eieieiei, was haben wir noch? Trinkhalme.
Das war ich.
Also die mit den Eulen?
Ja, das war ich.
Eule, Owl, Kindergeburtstag, Straws. Mini-Kerzen, Eulen, das warst dann auch du.
Ja.
Sporttasche, Eule, warst das auch du? Was machen denn die ganzen Eulen? Was ist denn da los?
Das ist, wenn man mit einem Eulenfan verheiratet ist.
Ach so, okay.
Dann bestellst du so Sachen.
Ach guck mal, hier ist noch ein Ladekabel für das Jawbone ab. Das kommt dann wahrscheinlich, das gehört das da oben dazu.
Ah.
Funko Diabolo Pop. Was weiß ich, keine Ahnung, was das ist. Icebreaker-Hosen, hatten wir die schon?
Nee.
Damen-Leggings sind das hier und Damen-Unterhemd-Shirt. Icebreaker.
Aha.
Damit einem nicht kalt wird. Braucht man jetzt vielleicht nicht mehr so unbedingt, aber ich weiß nicht, das ist ja hier geht jetzt zurück bis in den April. Hab ich jetzt hier mal angeklickt, vielleicht ist das schon länger her. Wir hatten das ja jetzt auch länger nicht mehr, diese Rubrik. Ja, das war's so, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Ein paar Sachen waren jetzt noch, die ich übersprungen habe, aber ja. Lustige Dinge wurden wieder bestellt und interessanterweise, und das ist ja auch völlig okay so, also wie gesagt, für alle Hörer, die jetzt denken, was redet der Mann da, ihr könnt uns damit unterstützen, wir haben so einen Link auf sneakpot.de, wenn ihr da klickt, dann kommt ihr zu Amazon, könnt ihr irgendwas bestellen, was auch immer euch da gerade gefällt und was ihr da braucht. Der Preis bleibt derselbe und wir kriegen ein paar wenige Prozentpünktchen Provision dafür, dass wir euch dahin vermittelt haben und damit könnt ihr den Sneakpot unterstützen. Und ihr müsst gar nicht die Sachen bestellen, die wir da so verlinken. Und das scheint auch keiner zu machen. Also ich verlinke ja jede Woche fleißig immer die Filme, über die wir sprechen, die DVDs oder die Blu-rays.
Du könntest mal die Eulen verlinken, oder? Diese Trinkhalme mit den Eulen.
Wenn du das möchtest, verlinke ich deine Trinkhalmeulen auf irgendein komisches Wort, werde ich irgendwo... Du musst das Wort Eule in den Text schreiben, dann verlinke ich da drauf die Sträume. Aber du siehst ja, die Leute verlinken, also ich verlinke ja jedes Mal die Filme und so weiter, dass die Leute, wenn sie sagen, hey, der haben die über den Film gesprochen, den könnte ich auch mal vorbestellen oder so. Aber es scheint ja keiner zu machen, die kaufen hier, weiß ich nicht. Und das ist ja super. Also Icebreaker, wenn euch kalt ist. Vielleicht hilft das. Mhm. Bin ich schon wieder gegen mein Mikro getrampelt. Tut mir leid. So ein Emoji-Kissen finde ich ja irgendwie, ich muss jetzt nochmal anklicken.
Was ist denn ein Emoji?
Naja, du hast doch die Emojis auf deinem. Hier, das ist so ein Herzchenkissen. Kennst du den gelben Smiley, der die Herzchen als Augen hat? Den du auf deinem Handy tippen kannst.
Ach.
Ja, und das als.
Ach, das gibt's alles als Kissen. Ich sehe es jetzt gerade. Da gibt's sogar so ein Scheißekissen.
Natürlich gibt's so ein Scheißekissen.
Und den Affen mit den zuenden Augen.
Ja, aber hier wurde jetzt jedenfalls das mit den Herzchenaugen bestellt.
Oh, das ist schön.
Das ist gar nicht mal so teuer. Es kostet nur 2,28 €.
Das ist bestimmt ganz klein.
30 Zentimeter Diameter, also 30 Zentimeter Durchmesser. Es ist echt so lang wie ein Lineal, also es ist nicht wirklich groß.
Ja, aber es ist auch nicht klein. Es ist nicht klein, es ist nicht irgendwie so ein... Ja.
Nun ja, da musst du noch ein Furzkissen-Dings einbauen in das scheiße Emoji-Kissen. Dass es ein Geräusch macht und dann ist das ein guter Gag. Diesen Emoji, der so lacht und so Tränen in den Augen hat, weil er so lachen muss. Mhm. Ich finde, der ist der am meisten missbrauchte Smiley von allen. Den benutzen alle möglichen Leute in allen möglichen Zusammenhängen, wo ich immer denke, ich verstehe den als muss so doll lachen, dass mir die Tränen kommen, weil ich so lachen muss. Was in der Wirklichkeit ja echt nur passiert, wenn du wirklich, wirklich hart lachen musst. Und den benutzen aber zumindest in meinem Umfeld ganz viele Leute an Stellen, wo ich immer denke so, der kann ja jetzt auch nicht so richtig stimmen. Also heute zum Beispiel hat mir der Christoph eine Nachricht geschickt das Witzige ist, wenn ich dann so ein Smiley sehe, wo ich denke, was ist das denn jetzt wieder? Was will das von mir? Und wie darf ich das deuten? Dann drücke ich im WhatsApp immer auf den Knopf und lass mir die Nachricht vorlesen. Weil was dann Siri bzw. diese Vorlesestimme vom iPhone macht, ist, sie liest dann halt die international englische Bezeichnung von dem Emoji vor, wie das Viech heißt. Und daraus weiß man dann in der Regel, was da, wenn man das nicht deuten kann, was das sein soll. Und dann Christoph mir irgendeine Nachricht geschickt und hinten dran war irgend so was Komisches und dann habe ich drauf gedrückt und dann 2 dancing women with bunny ears. Erzählen überlegen, ob er das sagen wollte, was auch immer das sagt. Oder nicht. Oder ob
ja, habt ihr bestimmt gerade wieder über
Nee, Let's Dance hatte nichts damit zu tun.
Ah.
Ja. 2 dancing women with bunny ears. Ja, das finde ich immer witzig. Man kann dann einfach sich das vorlesen lassen und dann sagt es halt, was das Emoji zeigt. Und dann kannst du dir überlegen, ob du dann besser verstehst, was dir die Nachricht sagen möchte. Oder ob du jetzt Informationen hast, die derjenige, der es gesendet hat, gar nicht hatte. Der einfach nur irgendwas genommen hat, was cool aussah und gedacht hat, das wird schon passen.
Ja.
Muss er dann selber rausknobeln. Ja, so viel zu unserer Bestellliste.
Ist bei euch auch so warm?
Ja, es ist fürchterlich. Seit dem Gewitter ist es fürchterlich. Aber ja, so ist das halt. Morgen muss ich wieder arbeiten. Jetzt, wo ich wieder gesund bin.
Ah, ich habe morgen frei.
Ha. Hast du's gut. Ich bin übrigens nächstes Wochenende gar nicht da. Da musst du mal mit wem anders aufnehmen. Kann ich jetzt einfach meine Abwesenheit hier schon mal ankündigen. Ich habe nämlich Urlaub.
Ach.
Ja, und für mich geht es nach Spanien, also genau genommen nach Mallorca.
Ach stimmt, das ist euer großes Fußballereignis, Eröffnungsurlaub oder so ähnlich.
Genau, das haben wir jetzt schon seit einigen Jahren, haben mein Vater und mein Bruder und ich uns zur Angewohnheit gemacht, immer bei den großen Fußballereignissen alle 2 Jahre, für ein verlängertes Wochenende, diesmal sogar für eine ganze Woche, nach Mallorca zu fahren. Uns da eine.
Das ist echt eine schöne Idee.
Eine schöne Ferienwohnung oder sowas zu nehmen und einen Mietwagen, dass wir da uns schön rumtreiben können. Und dann immer so ganz übel massentouristisch zu den Spielen, wenn dann die deutsche Mannschaft spielt, uns irgendwo in so einen Trinktempel zu begeben, wo ich ehrlich gesagt normalerweise nicht gerne hingehen würde. So, ich sag jetzt mal Ballermann, Schinkenstraße, Megapark oder Bierkönig oder irgend sowas. Diese ganz üblen, also wo du wirklich so Absturz-Saufkandidaten nur um dich rum hast. Wenn du da aber reingehst zu so einem Deutschlandspiel, dann ist das fast wie im Stadion. Gut, das Publikum dort ist
anstrengend. Das kann ich mir vorstellen, dass richtig was los
ist. Ja, das ist richtig was los. Da sind 4000 Leute oder 5000 in so einem Laden drin. Und die haben dann wirklich riesige Leinwände. Und Fernseher überall, egal in welche Richtung du guckst, du siehst eigentlich in jeder beliebigen Blickrichtung, siehst du mindestens 2 oder 3 Fernseher. Und der ganze Laden ist halt komplett voll mit Fußballfans dann. Und sobald das Spiel losgeht, ist da Stimmung wie im Stadion. Das ist schon cool irgendwie. Und dann kannst du das Spiel gucken. Und danach muss ich aber wirklich sofort hart flüchten. Also ich muss schon kurz vor Abpfiff muss ich bezahlen bei dem Kellner, damit ich danach wirklich schnell raus kann. Weil ich habe eine relative Nulltoleranz gegen die Musik, die da sonst läuft. Die machen halt kurz danach, hast du noch 5 Minuten Olli Welke geredet mit wem auch immer oder wer auch immer das dann überträgt an dem Tag und dann drehen die den Ton ab, lassen das Bild noch da, drehen den Ton ab und machen wieder Mickey Krause oder hier, ich bin ein Döner, macht schöner oder so eine Kacke. Machen die an und alle grölen mit und alle singen mit und da kriege ich sofort Fußnägel hochrollen. Ist ganz schlimm. Aber wie gesagt, während das Spiel läuft und den Stadionton oder den Moderatorton da, der ganz normale ARD oder was sie dann benutzen da zum Übertragen, solange sie das anhaben, ist da wirklich gute Stimmung und da kann man das wirklich gut machen. Nur das Schlimme ist eigentlich, der Hauptschmerz ist, dass du relativ rechtzeitig da sein musst, eine halbe Stunde vorher mindestens, um dir ein Plätzchen freizuhalten. Derzeit läuft halt die ganze Zeit dieser Schlagermüll. Und das ist schon hart, da durchzuhalten, aber manchmal haben wir dann auch Glück gehabt und irgendwer ist da reingegangen, dessen Toleranzgrenze ein bisschen niedriger ist. Und ja, dieses Jahr fahren wir in einer etwas größeren Gruppe mit noch ein paar Freunden zusammen und sind, glaube ich, 9 Leute plus ein Baby. Und
cool.
Ja, haben uns ein großes Haus gemietet und ein paar mehr Autos. Und mal gucken, ob das gut wird. Und wir haben natürlich im Haus einen Fernseher, also wenn wir jetzt nicht uns da in die Absturzgegend begeben wollen, das ist ja auf Mallorca wirklich interessant. Also diese Ballermann-Touristen, von denen man immer hört und die Mallorca ja auch in so einen Verruf gebracht haben, das sind so 3, 4, 5 Orte auf der Insel, die so extrem massentouristisch sind und dann natürlich der Ballermann als die Krönung von allem davon und die Schinkenstraße als wirklich ein Ort von Zivilisationsverweigerung besondersgleichen. Und dann hast du aber wirklich diese abgedroschene Phrase, die man immer wieder hört, so, ja, abseits vom Ballermann ist ja Mallorca ganz schön. Den Satz hat man schon so oft gehört, dass man glaubt und meint, das kann ja nicht stimmen, aber es ist tatsächlich wirklich so. Also die Insel ist absolut wunderschön, sobald du ein Auto hast und dich wegbewegst von den Massentouristen.
Das ist echt so schön, ja.
Und dann ist sie...
Ich war ja vor ein paar Jahren mal zum Trainingslager da, das war auch so cool. Einfach Radfahren auf der Insel, das ist auch geil. Also.
Hat man auch sehr viel. Also wenn du rumfährst auf der Insel, Fahrradfahrer, also Rennradfahrer, alles voll. Also wirklich, die sind da die nächste Landplage, sag ich mal.
Ja, das stimmt wohl leider.
Ja, also mich stört's nicht. Also wenn ich bin, das letzte Mal, als ich da war, hatte ich ein Motorrad gemietet, bin ein bisschen Motorrad gefahren. Da stört dich so ein Fahrradfahrer ja nicht. Mit dem Auto ist es ein bisschen schwieriger. Wenn du mit dem Auto überholst, musst du ja auch ein bisschen in den Gegenverkehr rein. Und dann nervt es vielleicht schon ein bisschen mehr. Mit dem Motorrad kommst du ja so vorbei, auch wenn Gegenverkehr kommt.
Ja.
Da stören sie nicht, aber außer sie fahren nebeneinander, aber das machen sie ja eigentlich nicht, die Rennradfahrer.
Ja, zwei Reihen fährst du eigentlich.
Ja, gut, aber selbst dann, ich meine, mit dem Motorrad ist man da flexibel, da zischt man da vorbei. Und
passt ja, schon. Stimmt. Ich bin sehr gespannt, was du berichten wirst nächste Woche.
Ja, ich bin vor allen Dingen auf unser Haus gespannt, weil wir haben da so eine ja, ich habe immer vorher, habe ich die Losung ausgegeben, Leute, wir müssen genügend Menschen werden, weil wenn du eine große Gruppe bist, dann kannst du wirklich groß, mit relativ geringem finanziellen Aufwand pro Nase, kannst du natürlich dann viel Geld ausgeben. Also, was weiß ich, 10 Leute, jeder gibt 300 Euro, kannst du 3000 Euro für so ein Haus hinlegen, ja. Jeder Einzelne hat 300 Euro für eine Woche bezahlt, das ist jetzt nicht wahnsinnig teuer. Aber miete dir mal ein Ferienhaus für 3000 Euro die Woche, da kriegst du schon ein ordentliches Haus. Also, die Maßgabe vorher war also, wir müssen eine große Gruppe werden. Klar. Wir müssen 10 Leute werden, damit das passt, ja, damit wir das machen können. Und dann guck dich mal um, was du für 3000 Euro für ein Haus mieten kannst. Also da kannst du schon, ich habe immer gesagt, ich will so ein Drogenbaron anwesen. Ich will so morgens auf den Balkon treten und das Gefühl haben, hier wohnt normalerweise der Drogenbaron und jetzt wohne ich hier für eine Woche. Und ja. Ich hoffe, also ich freue mich sehr auf das Haus. Ich weiß auch gar nicht, wenn der Pool schön warm ist und der Ausblick toll, ob ich dann großartig da rausgehe. Das könnte passieren. Aber ja, dann war.
Kannst ja mal ein paar Fotos machen und die nächste Woche oder übernächste Woche dann in die Sendung hängen.
Ja, das könnte ich machen, wenn da ein paar gute bei sind, genau.
Ja.
Ja, also Urlaubsvorfreude könnte man sagen.
Und alle unsere Hörer auf Mallorca können jetzt direkt dich im Schinkenpalast antreffen.
Genau, das war jetzt eine Mischung.
Wie heißt das?
Diese eine Straße heißt Schinkenstraße und es gibt den Bierkönig und den Megapark und bestimmt auch noch irgendwelche anderen Dinge. Irgendwas mit Palast gibt es bestimmt auch, weiß ich jetzt nicht, aber das sind so diese berühmten Locations.
Ja.
Ich glaube, den einen Film, den wir neulich hatten, dieses Gut zu Vögeln, erinnerst du dich an den?
Ja, ich glaube.
Ich glaube, der spielte am Schluss.
Der spielte auch
in einem von diesen Locations.
Ja.
Ja, also das ist. Das hat mich immer ein bisschen erinnert an den letzten Tag bei Rock am Ring, so. Wenn alle Leute schon total durch sind und auf den Straßen ist überall zertretene Bierflaschen und Erbrochenes. So kommt einem das immer vor, wenn man spät nachts durch diese Straße da läuft. Das ist dann nicht mehr so schön. Aber wie gesagt, die Stimmung während des Fußballs. Und du kannst auch überall anders auf der Insel. Also wenn du dir das nicht geben willst, die Insel ist ja so, sagen wir mal, von Deutschen eingenommen. Wenn du jetzt das Spiel einer deutschen Nationalmannschaft gucken willst, da bieten sich dir 500 Lokale, die das Ding auf großen Fernsehern übertragen. Du musst einfach nur rumlaufen und gucken, wo es dir gefällt. Und die haben alle schon immer ein Schildchen draußen stehen, ob sie das übertragen oder nicht. Und dann gehst du da irgendwo rein. Also das, man ist nicht gezwungen, auf der Zivilisationsleiter so weit runter zu klettern, wenn man das Spiel sehen will. Ich kann mich erinnern, dass wir ein Deutschlandspiel auf Mallorca damals in Palma selbst, in der Innenstadt, in so einem Kneipenausgehviertel, wo auch durchaus die Einheimischen, die paar wenigen, die es da gibt, aber es gibt sie ja schon, auch ausgehen und dann sind wir da so rumgelatscht und die einen haben das dann übertragen, die anderen haben leider ein parallel laufendes anderes Spiel übertragen. Der Laden gefiel uns aber besser, da wollten wir dann aber wir wollten das Spiel nicht sehen und am Schluss sind wir dann in einer Kneipe gelandet, die das Deutschlandspiel gezeigt haben und haben dann, als wir da angefangen haben zu gucken, festgestellt, dass das eine Engländer-Kneipe ist und alle um uns rum alles Engländer waren und das war dann aber auch okay, die waren uns dann nicht böse gesonnen, das konnte man auch machen.
Ach so, ging nicht gegen England?
Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, die waren zwar noch dabei, aber eben das Spiel war nicht gegen England in dem Augenblick. Aber die haben dann halt auch so geguckt, so, okay, was sind das für welche? Warum sprechen die Deutsch? Ja, scheinen Deutsche zu sein. Und dann aber war denen dann auch egal. Waren so eine ganz kleine Kneipe, da gingen irgendwie nur 10 Leute rein oder so. Waren irgendwie außer uns alles Engländer.
Lustig.
Das dann auch immer, dadurch, dass da Touristen aus allen möglichen europäischen Ländern mit natürlich einem etwas größeren Überhang von Deutschen auf Mallorca zusammenkommen, hast du dann da auch so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen diesen Effekt, den wir hatten, als die WM hier war, wo Leute aus allen Nationen immer in den Public Viewing Spaces zusammengekommen sind und man sich immer gefragt hat, wo kommen die alle her? Wie viele Kameruner?
Das war so schön.
Wie viele Kameruner haben wir eigentlich in Deutschland? Aber heute sind sie alle da und es sind echt viele und man meint das gar nicht so.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, die Anzahl der Kameruner auf Mallorca ist auch eher überschaubar.
Vermutlich.
Tja, so. Ich glaube, die Sendung ist auch fertig, um eingetütet zu werden.
Ja.
Heute mal ohne viele Filme. Wenn ich nicht Prestige geguckt hätte, hätten wir gar nichts gehabt. Das war knapp, sag ich mal.
Ja.
Naja, am Mittwoch könnten wir theoretisch wieder in die Sneak gehen oder machen es wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber senden wirst du mit wem anders müssen, außer wir schaffen eine Aufnahme noch vorm Wochenende. Aber das knobeln wir aus und die Hörer kriegen dann mit, was dabei rausgekommen ist. Wenn sie nächste Woche wieder einschalten auf sneakpod.de, könnt ihr da bis dahin eure Kommentare für uns dalassen. Wir werden die alle lesen und gegebenenfalls auch beantworten, wenn es darum geht, beantwortet zu werden. Und bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören und verabschieden uns. Tschüss.
Tschüss.